Das ist Power of Sports von Nico Backspin und Sport 5. Sport ist schon immer mehr als nur Athletik und Wettkampf. Sport kann die größten Emotionen hervorrufen, Menschen zusammenbringen, Motivation für Großes sein oder dem eigenen Leben eine neue Richtung geben. Bei Power of Sport sprechen wir deswegen mit Leuten über die Bedeutung von Sport in ihrer Karriere, über ihren Werdegang und wie sie es mit Hilfe von Sport geschafft haben, sich etwas Großes aufzubauen. Dabei schlagen wir Brücken zwischen Hip-Hop und Sport. Diese Brücke schlägt unser Host Nico Backspin in all seinen Formaten, so auch hier. Heute ist Alhassan Baldeh zu Gast. Bereits als Kind sah er in seiner Lähmung und dem Rollstuhl kein Hindernis, sondern die Chance als Rennrollstuhlfahrer. Nico hat mit ihm über seinen Karriereweg und Inklusion im Sport gesprochen. Man, it's a
sport. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sport.
Vielen Dank für deine Zeit heute, Alhassan. Kannst du mir mit ein paar Worten erklären, was ist für dich die größte Kraft, die Sport hat?
Boah, in ein paar Worten ist es schwer zu sagen, weil es viele, viele unterschiedliche Aspekte sind, die da mit reinspielen. Also für mich zum einen gibt es mir körperlich ganz viel, es gibt mir ganz viel Energie für den Alltag. Zum anderen gibt es aber auch diese Vision, dieses was erreichen zu können, zu vergessen, dass man fragil ist, ja, dass man irgendwie auch Wehwehchen hat, dass es Probleme im Leben gibt, dass man Sport verbindet mich mit Menschen jeglicher Couleur, jeglicher Kultur, jeglicher Art. Die Liste, die ist super lang, sag ich dir ganz ehrlich, weil Sport ist für mich eigentlich Dreh- und Angelpunkt im Leben.
Du bist mit einer Querschnittslähmung geboren worden. Kannst du mir beschreiben, wie das Aufwachsen für dich war als Kind und als junger Jugendlicher?
Also zunächst mal, geboren ist so ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich immer, weil das war ja ein Arztfehler. Also durch diesen Arztfehler ist diese Lähmung erst entstanden.
Ah, okay.
Und von daher, genau, ich kenne es nicht anders. Also bei mir war das ja von Anfang an irgendwie so klar. Und von daher ist das für mich eigentlich eine normale Situation so gewesen. Das, was nicht normal war, ist das, was ich dann erlebt habe, als ich dann nach Deutschland kam und dann zum Beispiel mit nichtbehinderten Kindern gespielt habe oder auch mit denen zusammen war und gemerkt habe, okay, Menschen reagieren anders auf mich so und auf das, was ich kann oder was ich auch nicht kann.
Wie bist du damit umgegangen und was für Erlebnisse waren das?
Ach, ich meine, das fängt ja schon früh an, dass man im Kindergarten Fang spielt oder dass man auf Bäume klettert oder dass man Fußball spielt oder ne, so einfach so verschiedene Sachen, wo man dann halt oder wo halt Kinder schon auch merken, okay, der ist irgendwie anders, das ist irgendwie, das geht nicht so wie bei uns so, oder warum sitzt der im Rollstuhl oder was ist da so falsch? Und das habe ich mich natürlich auch gefragt als Kind. Und dadurch, dass ich das aber für mich irgendwie von Anfang an wusste, das war für mich auch ein Rollstuhl eher nicht irgendwie so ein Hilfsmittel, sondern eher so ein Tool, dass ich mich richtig austoben konnte und mitmachen kann. Ne? Und ich habe immer versucht, Wege und Mittel zu finden, um das dann auch umzusetzen und dabei zu sein.
Wie ist deine Familie eigentlich mit deiner Situation umgegangen und was hat dir das für deine Situation bedeutet?
Hey, also zum einen bin ich super glücklich in der Lage gewesen zu sein oder adoptiert zu werden von meiner Familie, also von meinem Onkel und von meiner Tante. Das habe ich jetzt zum letzten Mal auch noch gespürt, weil ich vor 2 Monaten in Guinea noch war und meine Familie nach 20 Jahren da besucht habe und auch das Land gesehen habe nochmal und auch, was sich nicht viel verändert hat. Und da gibt es so viele Menschen, die irgendetwas haben, eine Behinderung haben oder Kinder, die irgendwie einfach nicht diese Chance bekommen haben, die ich bekommen habe. Und deswegen bin ich da super happy natürlich, dass ich durch meine Familie zum einen natürlich die Chance bekam zu leben, ja, und zum anderen aber auch durch meine Familie auch nicht irgendwie so in Watte gepackt zu werden, sondern meine Eltern haben von Anfang an irgendwie mir klar gemacht, so ja, also okay, du sitzt im Rollstuhl, aber und jetzt so wir kriegen das jetzt hin und wenn du das willst, ja, dann machen wir das. Ja? Oder wir sind dann durch die Stadt gefahren und wenn sich dann Leute umgedreht haben und gedacht haben, so, oder man konnte ihn jetzt vor dem Licht auch sehen, was, wie unverschämt, die Mutter hilft dem Jungen nicht, jetzt hier den Bordsteinkante runter, ja, oder die schiebt den nicht, war das für uns so normal. Und das war für mich auch normal. Ja? Aber von außen sieht es natürlich immer sowas anders aus.
Das klingt schon nach ein kleines bisschen Competition im eigenen Familienleben, so Herausforderungen, denen du dich stellen musstest. Da ist der Weg Richtung Sport ja nicht besonders weit. Wann hat der Sport eigentlich dann in deinem Leben so eine Rolle eingenommen?
Also von Anfang an, also Bewegung sowieso. Ja, ja. Also ich bin ja mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen und in Guinea hatte ich ja keinen Rollstuhl, da konnte ich mich ja nicht so bewegen und auch nicht so teilhaben. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich meinen ersten Alltagsrollstuhl bekommen und dann sind wir auch auf diese Messe gegangen und dann habe ich diesen Rennrollstuhl entdeckt, der mir dann auch ermöglicht hat, so Fahrradtouren mit der Familie zu machen. Aber ich habe ja auch andere Sachen, also ich habe ja alles ausprobiert. Ich hatte ja immer so einen Bewegungsdrang. So, und ich hatte das schon so ein bisschen angedeutet, auch im Kindergarten oder in der Grundschule, wenn die Kinder irgendwie Fangen gespielt haben oder auf Bäume geklettert sind, ich war immer der Erste, der dabei war. Und dadurch, dass ich das Glück habe, eben, dass meine Behinderung mich nicht so krass einschränkt, ja, also dass ich im Grunde genommen eigentlich im Oberkörper super frei bin, dass ich meine Beine zwar nicht bewegen kann, aber meinen ganzen Körper. So, und deswegen war das immer, Adrenalin war immer drin. Meine Eltern haben immer Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich irgendwie da irgendwas gemacht habe oder irgendwie auf ein Klettergerüst hochgeklettert bin und nicht runterkam oder nicht wusste wie und gesagt habe, okay, dann musst du es durchziehen.
Du hast früher einen Rennrollstuhl bekommen, ist das richtig?
Also, richtig, genau.
Das heißt, es ist ja von vornherein auch gleich das Gefühl gewesen, okay, du beschreibst es ja so, wir machen jetzt das Beste aus der Situation oder es gibt hier überhaupt gar keine Diskussion darüber, wir machen jetzt was aus der Situation. So, hast du diese Möglichkeiten, die Sport da gibt, überhaupt so wahrgenommen, so als kleines Kind oder war es so eine Selbstverständlichkeit, dass sich das so entwickelt? Oder hast du selber gedacht, okay, Sport ist jetzt vielleicht auch die Welt, in die ich mich reinbewegen kann?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, das weißt du selber auch, wenn man ein Kind ist, bezeichnet man das ja gar nicht so als Sport, sondern das ist ja einfach Spielen. Ja, mhm. In erster Linie spielt man so und durchs Spielen merkt man ja, was einem liegt. Sowas nicht. Und bei mir war es halt eben dann halt, ich habe gemerkt, dass ich halt Schnelligkeit mag, dass ich mich halt schnell bewegen will. So, und das haben meine Eltern zum Glück halt auch gefördert. Und ja, wir hatten halt eben das Glück, dass wir auf dieser Messe diesen Mini-Rennrollstuhl da entdeckt haben und dass mir das so gefallen hat und dass wir dann, oder dass meine Eltern auch erkannt haben und gesagt haben, okay, ey, das ist etwas, was er gut kann, was ihm auch gut tut, wo er sich austoben kann, wo er eventuell auch richtig Talent für hat, so, ja, und das haben die dann gefördert und das hat sich dann so Schritt für Schritt entwickelt, aber alles andere fängt immer mit dem Spielen an, ne?
Kannst du dich daran erinnern, als es so das erste Mal dann für dich aber auch Sport und Wettkampf war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte halt Vorbilder. Also gerade zum Beispiel, wenn man jetzt auf diesen Rennrollstuhlsport blickt, den ich ja mit 6 Jahren dann geschenkt bekommen habe. Und dann gab es ähnlich wie im Radsport, gab es so ein Team, so ein Rennrollstuhl-Team, ähnlich wie so Team Telekom damals in den 90ern, gab es so ein Team Sopur. So ein Rennstall und da hatte ich meine Vorbilder drin, so die sind dann um die ganze Welt gereist, die haben Wettkämpfe bestritten, die waren bei den Paralympics, haben Medaillen gewonnen, so und so, weißt du, aus diesen Vorbildern kriegt man ja dann auch so ein Gefühl dafür oder auch so eine Idee, was kann man erreichen, was will man erreichen, so, ne? Und das hat sich dann Schritt für Schritt so entwickelt. Ich habe dann an Volksläufen teilgenommen. Also mein erster Volkslauf war, glaube ich, mit 7 Jahren. Da war ich so richtig so süßes, kleines Kind, was dann hinterhergefahren ist und dann den meisten Applaus bekommen hat, weil er als Letzter sozusagen aber ne, mit einem Strahlen da ins Ziel fuhr. Und das geht dann weiter, so Schritt für Schritt.
Du hast ja vorhin beschrieben, dass als du nach Deutschland gekommen bist, ist so eine auch Situation von Ausgrenzung so ein kleines bisschen gegeben hat, bewusst oder unbewusst, dass du halt nicht so dazugehört hast. Jetzt hast du durch den Sport ja relativ schnell, relativ eine Gemeinde von vielen Gleichgesinnten und auch gleich Betroffenen gefunden. Was hat das für dich als Mensch bedeutet?
Also Competition zum einen, Wettkampf.
Ja.
Also das ist ja immer eine Mischung aus, man sieht zum Beispiel, also ich habe auch immer gerne Sport geguckt im Fernsehen, ja, und dann sieht man, vergleicht man sich natürlich auch oder guckt ja auch irgendwie, okay, was könnte ich ganz gut machen, so. Und dadurch, dass ich ja parallel eben diesen Sport gemacht habe, Habe ich halt auch gemerkt, okay, da bin ich gut drin, da werde ich immer besser drin und ich will dann irgendwann auch mal was erreichen, ich will auch mal eine Medaille gewinnen. So. Und bei uns war das so damals in den 90ern, und das ist eigentlich heute auch immer noch so, es gab wenig Konkurrenz hier. Es gab kaum Jugendliche, die in Deutschland diesen Sport gemacht haben. Also es gab Basketball, Rollstuhlbasketball, ja, das habe ich auch ausprobiert und da war ich auch gut drin, aber es hat mich nicht so gekickt wie dieser Rennrollstuhlsport. So. Und da habe ich halt eben das Glück gehabt, dass meine Eltern gesagt haben, okay, wenn ihm das so Spaß macht, dann müssen wir gucken, wo es halt auch Jugendliche gibt, Gleichaltrige gibt, mit denen er sich messen kann. Ne? Weil es macht ja sonst keinen Sinn, wenn du immer irgendwie hinterherfährst oder so. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit schon bekommen, in sehr, sehr jungen Jahren, also das erste Mal mit 12, nach Australien zu fliegen, nach Neuseeland zu fliegen, in die USA zu fliegen, jedes Jahr, weil es da Junior National Wheelchair Championships gab, also nationale Meisterschaften von Junioren. Und ey, sowas prägt. Mit 12 Jahren kannst du kaum Englisch, ja, aber du siehst die Welt, du triffst andere Jugendliche, ne, und sowas gibt einem natürlich super viel und das verbinde ich natürlich mit dem Sport.
Was ist das, was es dir gibt? Ist es Selbstbewusstsein? Ist es Kraft? Ist es ein Ziel?
Ja, zum einen ist es super viel Energie, Lebensenergie. Ja,
Ja.
ich merke das jetzt besonders, nachdem ich aufgehört habe. Und das ist wirklich ganz lustig, weil ich habe mir das schon vorher vorgenommen, dass ich aufhöre nach den Paralympics letztes Jahr und mir immer vorgestellt und gedacht so, boah, ey, das wird so eine geile Zeit und ich kann endlich mal alles machen, was ich will, mit meinen Jungs raus, Reisen, Festivals, Musik, so. Weißt du, diese ganzen Sachen, die so immer hinten anstanden und auch diese zeitliche Flexibilität, die ich vorher nicht hatte. Und jetzt, so nach einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, muss ich ehrlich zugeben, ey, ich vermisse das total. Also ich habe einen richtig krassen Struggle auch gehabt zwischendurch, was zu finden, was dieses ausfüllt. Und da habe ich nämlich gemerkt eben, dass dieser Sport mehr ist als nur dieses Training und dieses, weißt du, dieses sich vorbereiten auf etwas, sondern es gibt auch, also mir zumindest, mega viel Struktur. Ja, es gibt Halt, es gibt auch so eine Art von. Gerade in so Zeiten, weißt du, die wir jetzt ja erleben, ne, mit so vielen Problemen, mit so vielen Krieg, mit bla, dies, das, gibt es einem so eine Zuflucht, so, und eine positive Zuflucht. Also man kann sich ja Zuflucht auch durch Drogen und durch Alkohol oder durch andere Sachen zuführen. Für mich ist das eher so etwas, wo ich irgendwie merke, gerade wenn ich richtig, richtig crazy ausgepowert bin, also wenn ich mir richtig die Kante gegeben habe, fühle ich mich am besten.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganz übliches Sportler, also Syndrom, nenne ich es mal, dass man dadurch noch eine ganz andere Energie bekommt. Du hast Sydney gerade angesprochen und damit ja auch schon so eine erste Wettkampfwelt, wo du irgendwann die ganze Welt gesehen hast und dich auch mit denen vergleichen konntest. Mich interessiert, wie war es überhaupt für dich möglich, dahin zu kommen? Also hast du dir das sportlich selber erarbeitet? War es die Möglichkeit der Familie, die finanziell dich dabei unterstützen konnte? Oder wie kann man das überhaupt schaffen, dahin zu kommen?
Hey, du sagst es gerade, Familie. Absolut. Also gerade wenn man so jung ist, ne, als Kind, hast du ja gar keine Möglichkeiten. Und eben, wenn es in Deutschland keine Möglichkeiten gibt, so etwas zu machen, musst du eine Familie haben, die das auch supportet und da richtig Gas gibt. So, meine Eltern waren dann so, dass sie gesagt haben, okay, also ich bin im Münsterland aufgewachsen. Das ist halt ein recht kleines Kaff da und da gab es halt auch viele interessierte Unternehmer, die ja auch erst nur in Fußball investiert haben. Mein Vater ist dann irgendwann zu den Unternehmern hin und hat gesagt: Hör mal zu, mein Sohn hat das große Ziel, irgendwann mal bei den Paralympics teilzunehmen. Um das aber zu erreichen, muss er natürlich auch irgendwie Erfahrung sammeln und Wettkämpfe fahren. Und die Wettkämpfe finden halt eben in Sydney oder in Amerika statt und so. Und die haben dann so eine Sponsorengemeinschaft gegründet, die quasi
Krass.
dann ja Geld für mich zur Seite gelegt haben, gespart haben, damit ich halt jedes Jahr irgendwie ins Ausland reisen konnte, um die Wettkämpfe zu machen, so, ne? Also das ist absolut der Hintergrund, weil als Kind hast du gar keine Chance, gar keine Möglichkeiten, so etwas zu machen. Und der Sport ist mega teuer. Also unabhängig jetzt auch von den Reisen, das Sportgerät an sich, dieser Rennrollstuhl hat damals 6.000, 7.000 Euro gekostet. Die ganzen Mäntel, die man dafür braucht, die Handschuhe, ganze Equipment drumherum, das ist schon richtig Aufwand.
Gibt es dafür Förderungen, so Sportförderungen, die an irgendeiner
Ja,
Stelle?
Also ich muss ehrlich sagen, das kam erst später und das ist halt etwas, was ich ein bisschen schade finde. Dieses Sportsystem hier in Deutschland funktioniert ja so, dass du erst richtig crazy gefördert wirst, wenn du jemand bist, also wenn du es geschafft hast. Ja. Und aber der Weg dahin ist super schwer und das ist natürlich immer so ein Gradmesser. Ich verstehe natürlich auch die Verbände oder einen Verband, der sagt, okay, ja, wir werden nicht jetzt jeden fördern, der jetzt irgendwie meint, er könnte jetzt zu den Paralympics schaffen. So, man muss natürlich auch da was für bringen, so, ne? Das verstehe ich schon. Aber es ist jetzt heute inzwischen viel besser geworden. Es gibt mehr Förderprogramme. Damals war es gar nichts. Das war nur Family, Freunde, Unterstützung, die das Ganze ausgemacht haben.
Das heißt, da steckt im Zweifel auch also eine Menge Wille drin von dir selber, der überhaupt dazu geführt hat, dass du das auch weitermachen konntest. Ist der nötig, um den Weg gehen zu können, den du gegangen bist? Also geht es da um Wille, um sowas?
Wille natürlich auch, Durchhaltevermögen vor allem auch, ne? Ja. Weil es ja auch ein langer Weg ist. Es geht auch darum, dass man eben Unterstützung hat, dass man ein Team um sich herum hat oder eine Familie, die einen supportet, backupt. Es ist einfach vergleichbar. Sport ist ja super vergleichbar mit Musik, mit Artists, mit Politikern, mit allem, was irgendwie in gewisser Weise extrem ist. So.
Wie steht es um Inklusion im Sport?
Das ist ich habe auf diese Frage gewartet. Das ist natürlich eine sehr weite, große Frage. Inklusion, boah, Inklusion, ey. Inklusion, ja, du meinst Inklusion im Sport oder wie?
Ja. Ja, mir geht es erstmal um Sport, aber ich habe noch ein paar mehr Fragen dazu.
Oh Gott. Ja, Inklusion, also auf den Punkt gebracht, wir sind noch nicht längst da angekommen, wo es sein könnte oder wo es in anderen Ländern ist. Es ist nach wie vor so, dass wir in Deutschland Inklusion groß schreiben, dass wir versuchen, im Bildungssystem Inklusion zu etablieren, dass wir versuchen, das Thema in Unternehmen zu bringen. Also es wird überall so ein bisschen plakativ genannt, aber gerade im Sport, finde ich, wird das noch längst nicht mit dem Leben gefüllt. Also Sportvereine, es gibt ganz, ganz wenig inklusive Sportvereine. Meistens ist es getrennt, es gibt Behindertensportvereine oder halt nicht Behindertensportvereine. Es gibt nach wie vor wenig Wettkämpfe, wo wirklich, wirklich Attention gemacht wird, dass es auch ja, Behindertensport gibt dazu. Also bestes Beispiel waren jetzt die in München, die Europeans Championships, wo ja unterschiedliche Sportarten ihre Meisterschaften ausgetragen haben. Aber kein Schwein wusste, dass es auch die Pararuderer gab oder dass es auch Parasport angeboten wurde. Und das zeigt mir einfach, ja, es ist längst nicht angekommen. Ne?
Aber warum ist es nicht angekommen?
Ja, weil die Aufmerksamkeit einfach noch nicht da ist und weil auch die Akzeptanz, glaube ich, noch nicht wirklich da ist. Also wenn man das vergleicht mit England oder auch in den USA oder auch in anderen Ländern, in der Schweiz, da ist das viel ein größeres Thema, da ist das viel visibler. Man sieht das häufiger in den Medien. Es gibt die gleichen Preisgelder wie bei den Nichtbehinderten. Die großen Konzerne, Nike, Adidas, Puma, zahlen die gleichen Sponsorenverträge aus. Das ist einfach da, man merkt da einfach dann, das ist professionell. So. Und hier ist es einfach noch nicht so weit angekommen.
Wie sieht es im Vergleich dazu allgemein zum Thema, also aus deinem subjektiven Blickwinkel mit Inklusion in der Gesellschaft aus? Ist das nochmal anders zu betrachten als im Sport? Ist man da vielleicht schon einen Schritt weiter oder eher einen Schritt zurück?
Ich habe es ja schon ein bisschen so angedeutet. Also es wird auf jeden Fall häufig plakativ genannt. Und ich glaube auch, dass ein Umdenken stattfindet, so gerade auch, ne, das Thema bei Unternehmen, auch in der Gesellschaft so ein bisschen durch diese permanente Aufmerksamkeit auch und durch Leute, Aktivisten, Aktivistinnen, die das so ein bisschen propagieren. Auch in den Medien, Social Media ist da auch ein großer Teil, der dazu beiträgt, dass das Ganze so ein bisschen immer mehr in den Vordergrund gerückt wird. In Kombination natürlich aber auch, und das macht es, glaube ich, manchmal auch schwierig, mit diesen ganzen anderen Themen, die wir haben, mit Black Lives Matter, mit Diversität, mit Gleichbehandlung. Und ich glaube, das ist so inmitten dieser ganzen Sachen, die wir jetzt so haben, schwierig natürlich da herauszustechen. So, ne? Ich glaube, dass wir schon mehr wissen, so was es bedeutet, dass es irgendwie barrierefreier wird, zum Beispiel auch irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel. Nach wie vor bin ich kein Fan von der Deutschen Bahn, muss ich echt zugeben, und auch von Bahnhöfen. Also ein bestes Beispiel, Köln, Bahnhof West, Aufzüge funktionieren nicht, du kommst nicht runter. Also ich sag ja, es ist immer mehr in den Medien, es wird immer mehr von Leuten auch erkannt, aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein können.
Du hast ja eben schon beschrieben, dass es auch auf Sportebene in den Vereinen manchmal sogar eine Abgrenzung ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach schlichtweg eigene Vereine dafür gibt, weil es da auch keine Vermischung gibt. Wie schwierig ist eigentlich dieser Weg dann vom Amateursport zu einem Profisport?
Ja, absolut, total schwierig. Also alles, was nicht Fußball ist, und das kennst du ja sicherlich auch, ich meine, im Hintergrund sehe ich American Football Shirts, auch das, ne, es ist halt hier in Deutschland nicht so das Ding. Ja, und alles, was hier nicht das Ding ist, ist natürlich schwieriger. Und auch diesen Step dann zu machen vom Amateursport zum Profisport. Und dann ist immer die Frage noch, was ist Profisport? Also ich für mich habe schon gefühlt seit 20, 25 Jahren Profisport gemacht, weil ich mich professionell vorbereitet habe, weil ich ein professionelles Umfeld hatte. Aber gelebt habe ich nicht professionell. Ja, das heißt, ich habe gearbeitet, ich habe mein ganzes Leben drumherum auch noch organisiert. Und wenn man das jetzt dann so sieht, Profisport wie ein Fußballer oder wie andere Tennisspieler oder so, die so leben können, dann habe ich das Glück gehabt, die letzten 5 Jahre profimäßig leben zu können. Also eben ich arbeiten zu müssen, 2-mal am Tag trainieren zu können, dazwischen andere Sachen machen zu können, Physiotherapie, also alles wirklich so dann noch oft in den Tag reinzulegen, wie halt ein Profisportler das macht. Das durfte ich 5 Jahre lang jetzt machen. Aber das waren die letzten 5 Jahre. Wenn man mal überlegt, wie viel lange ich das jetzt mache, ist das halt ein sehr geringerer Teil. Und noch ein geringerer Teil von, ich sag jetzt mal, Parasportlern kann so etwas dann auch machen. Also man muss wirklich da ganz, ganz oben angekommen sein und auch wirklich die Erfolge nachweisen können, um da so eine Unterstützung generieren zu können, um auch Sponsoren zu haben, die einem das ermöglichen.
Ja, das heißt ja eigentlich, dass man an der Basis, wenn ich das jetzt richtig für mich analysiere, mehr machen muss, damit der Weg, den im Zweifel du auch gegangen bist in deinem Leben, A, vielleicht noch ein bisschen transparenter wird und B, vielleicht auch ein bisschen kürzer.
Absolut.
Um das zu machen. Jetzt spielen wir mal ein bisschen gute Fee. Stell dir mal vor, das ist Kurzstrecke, Leichtathletik-Bereich, den du da selber als Sport ausgeübt hast. Wenn du dir den perfekten Verein bauen könntest, heute, wo jeder überall alles mitmachen kann, wie wären die Strukturen? Wie würde das aussehen? Wie müsste das ablaufen, damit genau diese Probleme, die du beschrieben hast, halt nicht mehr da sind?
Dann wäre das ein Verein eben, der verschiedene Sportarten inkludiert. Also ähnlich so ein bisschen nach dem Vorbild, was man ja jetzt versucht bei den Profifußballvereinen mit einer Frauenmannschaft, mit einer Basketballmannschaft, mit einer Handballmannschaft, also mit verschiedenen Sportarten und eben halt auch einer Parasportabteilung mit professionellen Strukturen, mit einem Management, mit Leuten, die so etwas begleiten, mit Scouts, einfach einer rundum professionellen Struktur, wie man es ganz normal bei allen nicht behinderten Profifußball, American Football Vereinen halt auch kennt. Ja. In einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, wo man hinkommen kann. So ein bisschen so ein ähnliches Gefühl hatte ich zum Beispiel häufig in Dubai. Ich habe viel in Dubai trainiert und mit den Leuten aus UAE gefahren. Die sind auch zu uns gekommen, haben uns auch besucht. Mhm. Aber ich bin absolut geflasht gewesen, als ich zum ersten Mal da war und gesehen habe, dass jeder Staat da, es gibt ja 7 Staaten da, so Stadtstaaten, jede Stadtstaat hat da so einen Parasport, so einen Behindertensportverein, der so groß ist und der so quasi aufgebaut ist mit Management, mit Schwimmbädern, mit Physios, mit allem Pipapo, ähnlich wie Fußballvereine. Das war crazy. Und das wäre natürlich auch cool und ich fände das noch cooler natürlich, wenn das in Kombination mit einem nicht behinderten Sportverein wäre, also wenn das nicht so separiert wäre, dann wäre das natürlich eine Umgebung, wo so etwas auch viel besser wachsen kann.
Weil es im Zweifel ja auch Raum gibt, dass man, wenn man mit einer gewissen Behinderung in seinem Leben unterwegs ist, diese nicht als Stigma für sich wahrnimmt, sondern vielleicht Chancen und Hoffnungen darin sieht.
Ja, und aber auch gegenseitig so, ne? Also ich glaube, dass ja auch andere Athleten oder Sportler oder Jugendliche voneinander lernen können. So, dass man aber auch so ein bisschen dieses, diese Angst oder auch so dieser Respekt oder so ein bisschen, also Respekt vielleicht das falsche Wort, aber diese Hemmung davor so ein bisschen nimmt, ja? Weil man einfach dann in Kontakt ist, im Austausch ist und sich fragt, ey, was machst du so, und so ein bisschen albert und ein bisschen Spaß hat, und das lockert alles auf, so, ne?
Stichwort Respekt, wenn du das jetzt gerade sagst, gehe ich da sofort hinterher. Hast du das Gefühl gehabt, dass du für das, was du geleistet hast, immer den Respekt bekommen hast, den du verdient hast?
Schwierige Frage. Ist immer die Frage, will man oder braucht man das, um glücklich zu sein oder um zufrieden mit sich selbst zu sein? Nein, würde ich sagen. Also ich habe in erster Linie Kraft und Respekt von meiner Familie bekommen und von meinem Umfeld. Und das hat mir eigentlich gereicht. Also, oder das war mir am wichtigsten. So. Wenn dann noch was anderes dazugekommen ist, ja, dann ist es natürlich cool so. Ne? Und wenn man merkt natürlich, dass das Leute irgendwie inspiriert oder dass das Leuten irgendwie gefällt oder dass sie das irgendwie geil finden oder auch honorieren und respektieren, dann ja. Was ich schade finde, und das ist nach wie vor ja so, und das geht ja auch wieder dann in den Bereich Inklusion, ist, dass die Gesellschaft manchmal nicht erkennt oder noch nicht so richtig erkannt hat, dass es auch als Parasportler Leistungssport ist. So, dass man sich halt auch so professionell vorbereiten muss, dass man genau die Energie, diesen Schweiß, diesen Fleiß an den Tag legt, wie ein Nichtbehinderter. Ja, und das hat manchmal gefehlt, so. Diese Erkenntnis. Aber Respekt finde ich manchmal so ein hartes Wort. So, ne?
Nichtsdestotrotz braucht das, um diesen Weg gehen zu können, ja schon auch ein Finanzierungsmodell. Und du hast bei dir ja selber beschrieben, dass die Familie dich unterstützt hat. Dass das sicherlich viel auch von dem Weg geebnet hat, den du hattest, den du gegangen bist. Jetzt hat vielleicht nicht jeder die Chance, durch die Familie diese Möglichkeiten zu haben. Gibt es da so besondere Wünsche von dir, was Förderung oder vielleicht auch Sponsorship angeht, dass man Strukturen schafft, in denen das vielleicht auch in einer breiteren Masse Menschen zur Verfügung gestellt werden kann, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, durch ihre Familie den Sport so als einen Lebensmittelpunkt zu suchen? Also siehst du da Potenzial und Möglichkeiten, dass man das verbessert?
Ja, absolut. Also gerade im Bereich Selbstvermarktung vor allem, ne? Also wir haben ja die Chance, in dieser Zeit zu leben, wo es halt viel einfacher ist, glaube ich, durch Social Media Attention zu generieren. Und wenn ich dann vergleiche, wie Menschen, die irgendwie tanzen können oder irgendwie komisch singen können, plötzlich irgendwie 100.000 Follower generieren können und dadurch natürlich eine andere Plattform haben, könnte ich es mir schon vorstellen, dass man mit so kleinen Dingen anfängt eben, ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, der hat Energie, der hat Talent, der hat Power, dass man die erstmal unterstützt, in dem Bereich sich zu vermarkten oder auch zu lernen, wie man sich vermarkten kann. Das ist so, glaube ich, der erste Schritt. Und dann natürlich, klar, wäre es cooler, wenn es Fonds gibt, wenn es Unternehmen gibt, die wirklich da mehr Bock drauf haben und das nicht immer am Ende heißt, ja, das Budget ist schon ausgezahlt oder wir sponsern den Fußball oder wir machen das schon. Das ist natürlich immer das, was man zu hören kriegt, so, ne? Aber ja, das ist halt die Realität und ich glaube, man muss dann andere Wege und Mittel finden und die sind halt gegeben durch die Möglichkeiten des Social-Media-Bereichs. Ich glaube, dass man da schon versuchen kann, das mehr zu unterstützen, zu empowern.
Um die Frage ein bisschen spitzer zu formulieren, wenn du jetzt einen Sponsor hättest, der dich sponsern möchte, weil er etwas Gutes tun möchte, einem paralympischen Sportler, darauf auf der Basis helfen möchte oder es macht, weil die Sportleistung so beeindruckend ist. Würde das für dich einen Unterschied machen?
Absolut. Das ist auch immer der Hintergrund gewesen, bevor ich einen Sponsor gesucht habe. Ich habe nicht einen Sponsor gesucht, weil er damit was Gutes tut. Weil ich mich als Athlet in erster Linie gesehen habe, als Leistungssportler. Ja, ich habe mich nicht als Objekt gesehen, der irgendwie hilfebedürftig ist oder irgendwie Unterstützung deswegen braucht. So, also das ist ja ein ganz anderer Approach. Ja, das war für mich so. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Also ich will da auch nicht urteilen, wenn Leute oder auch Institutionen sagen, ne, dass sie das einfach auch als Unterstützung, damit sie was Gutes tun, annehmen. So in meiner Welt als Leistungssportler habe ich mich als Leistungssportler gesehen und auch im Vergleich gesehen in Competition mit anderen Leistungssportlern. Und da wollte ich als Leistungssportler unterstützt werden.
Was würdest du sagen, inwiefern bereichert Menschen ohne Behinderung so eine größere Förderung von inklusivem Sport?
Es bereichert in dem Sinne, dass man einfach sieht, welche Möglichkeiten es gibt, auch mit Hemmnissen, mit Hürden umzugehen, zum einen. Zum anderen ist es aber auch schön zu sehen, okay, man kann miteinander Sport betreiben, man kann sehen, was möglich ist, so. Also nicht zu sehen, was nicht möglich ist und was nicht geht. Ja, und ich sehe es ja selber bei mir, also gerade bei den Paralympics ist es ja eine große Familie gewesen. So, und man sieht Sportler, die richtig crazy Sachen machen können, die, ne, zum Teil super stark eingeschränkt sind, noch viel stärker eingeschränkt sind als ich, keine Arme, keine Beine haben und dann schwimmen, crazy, abgefahren. Und das hat mich sogar, oder was heißt sogar, aber auch mich jedes Mal immer wieder inspiriert. Ja, weil ich Sachen gesehen habe oder Blinde, die Fußball spielen. Oder Gehörlose, die was weiß ich alles machen. Also ich sehe das da als Bereicherung für jeden so, ne? Also für jeden Menschen, weil wir haben ja alle irgendwie, also unabhängig jetzt, ob wir Sport lieben oder nicht, irgendwo einen Bedarf manchmal an Inspiration.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich denn die Paralympics im Zweifel eher zufällig mitbekomme und dann, wenn ich sie sehe, wahnsinnig beeindruckt davon bin, was dort geleistet wird. Und mich dann selber immer ein bisschen dafür schäme, ist vielleicht das zu große Wort,
Nee, brauchst du nicht, überhaupt
aber so
nicht.
ein bisschen so unangenehm fühle, dass ich denke, man, eigentlich, warum kriege ich das nicht mit? Warum nimmt man das nicht wahr? Und ich bin gerade in diesen Tagen bei der Basketball-Europameisterschaft gewesen und habe dann Rollstuhlbasketballern, glaube ich, eine halbe Stunde dabei zugeguckt, wie sie gespielt haben. Ich war voll fasziniert und beeindruckt von dem, was da passiert und ärgere mich dann in der nächsten Sekunde darüber, warum Förderung nicht so funktioniert und ertappe mich dann bei dem Gefühl, was das in den Menschen auslöst. Jetzt hast du die Situation, dass du, wie du selber gesagt hast, dein ganzes Leben mit, und ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Behinderung, mit dem Hemmnis aufgewachsen bist. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die trifft es irgendwo auf irgendeinem mittleren Weg in ihrem Leben. Und dann ist es ja gerne dieser Schicksalsschlag, von dem man spricht, der sie quasi auseinander aus der Bahn wirft. Diesen Menschen, die dort stehen, die vielleicht auch nicht den Weg gehen konnten bisher, den du gegangen bist, kannst du denen beschreiben, inwiefern, was Sport in dir verändert hat, also neben der Power und der Kraft, auch für die Situation, was Sport geben kann, wenn das Schicksal einen so trifft?
Ja, also ganz einfach, ganz simpel, positive Energie, Lebensenergie, so, ne? Und auch eine Aussicht auf etwas, was möglich ist. Also man sieht ja in solchen Momenten ja meistens immer nur, was nicht mehr geht, was man nicht mehr kann, was man nicht mehr machen kann. Oder es wird einem suggeriert, dass man nur noch sein Leben lang auf Hilfe angewiesen ist oder auf Unterstützung. Und wenn man für sich dann erkennt, was man doch machen kann. Ja, und das geht ja meistens durch den Sport. Wenn man sieht, welche positive Wirkung das auf den Körper hat, auf den Geist, dann ist das doch genial. Also so grob gesprochen.
Kannst du dich an diesen schönsten Moment in deinem Leben, vielleicht auch in deiner Sportlerkarriere, bezogen auf diese positive Energie erinnern? War es eine sportliche Leistung oder war es vielleicht eine Situation, dieser schönste Moment?
Boah, ich habe viele wirklich tolle Momente erlebt. So. Also das Schönste ist ja immer, und das ist ja auch jetzt so, wenn ich nach der Karriere so zurückblicke und sehe, okay, warum habe ich mir das eigentlich alles angetan, auch diesen Stress. Ich meine, ist ja nicht alles schön so. Ja? Wir reden jetzt über die schönen Seiten des Sports und was es einen gibt, aber Sport ist auch brutal und es ist auch eben Competition, muss halt auch immer ready sein. Es ist auch Entbehrung, es ist auch Verzicht. Also es sind ja viele, viele Dinge auch, die auch mitspielen, die nicht so nice sind, ne? Aber ich habe mich jetzt eben genau auch mal gefragt, jetzt in der letzten Zeit, was hat das denn da ausgemacht? Was ist, was mich so gekitzelt hat? Und ich tatsächlich bin darauf gekommen, dass das vor allem dieser Kitzel, dieser Reiz war. Man hat sich vorbereitet ein ganzes Jahr lang drauf, manchmal auch 4 Jahre drauf. Man steht an der Startlinie und es ist komplett ruhig im Stadion. Ja, ich meine, letztes Mal war es natürlich ruhig, weil keine Zuschauer da waren. Aber wenn ich das jetzt so mit Rio zum Beispiel vergleiche, wir waren im Maracana, ja, wo ich 2014 mit meinen Jungs in Bonn damals die DFB-Mannschaft den WM-Pokal hochliften gesehen habe. So, und dann stand ich jetzt selber da plötzlich unten im Stadion, es war Finale, 1500 Meter, es waren fast 80.000 Zuschauer im Stadion, inmitten drin meine Freundin, meine Mutter, meine besten Kumpels, so, und es ist komplett still vor dem Start. Es ist komplett still und du merkst so nur dieses Sirren dieser Luft und du weißt, in einer Hundertsten Sekunde geht's los und bam, und dann musst du alles geben. So. Also ich glaube, das ist jedes Mal dieser Kick, zu wissen, okay, du musst jetzt um dein Leben fahren. Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten so gekitzelt hat. Zu wissen, okay, du bist gleich in einer Situation, wo alles ausgeschaltet ist. So Kopf aus, raus. So. Und das erlebt jeder ja anders. Ne? Die Musiker sagen das, wenn sie auf die Bühne gehen oder wenn sie von der Bühne zurückkommen. Ich habe das im Stadion erlebt. So, das ist auf jeden Fall die tollsten Momente.
Du hast ja schon gesagt, dass das Ende der Karriere auch so ein Loch hinterlassen hat, ne?
Absolut.
Wie gehst du denn jetzt damit um?
Also ich bin immer noch im Prozess, sage ich mal so, ganz ehrlich. Also es ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie so klar ist, so, ne? Dass man so sagt, ja, okay, ciao. Habe ich mir ehrlich gesagt auch anders vorgestellt. Wie gesagt, habe mich gefreut auf mein Karriereende. Ich habe das auch ein Stück weit auch herbeigesehen, ne? Weil ich gedacht habe, so, boah, ey, so lange habe ich das jetzt gemacht. Irgendwie, man kennt jetzt auch jede Tatanbahn auf der Welt. Ja? Man hat ja dann auch nicht so viel außenrum gesehen, auch so nicht so viel Zeit. Man ist ja auch immer so in so einer Bubble drin. Ja? Man wird so von links nach rechts sozusagen getragen oder unterstützt und hat nie wirklich Zeit, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das war jetzt mal die Möglichkeit nach den Paralympics im September. War halt für mich ein unschönes Ende. Die Spiele sind ja für mich extremst katastrophal verlaufen. Das war ja überhaupt nicht das, was ich mir gewünscht und auch erhofft habe. Aus verschiedenen Gründen weiß ich jetzt aber im Nachhinein, warum es nicht geklappt hat oder warum es auch schwieriger war in dem Jahr. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt eher, dass ich so sage, ja, cool, irgendwie ist es schön, auch so mit Distanz so auf den Sport zurückblicken zu können, auch auf die Athleten, auf die ehemaligen Konkurrenten, aber auch auf die vielen Freunde, die ich ja da noch habe. Und auf die Rennen und die Wettkämpfe so ein bisschen zu schauen und das von außen so zu beobachten. Ich hätte auch Bock, das Ganze mal irgendwann mal so zu moderieren, so irgendwie, ne? Wenn irgendwie, keine Ahnung, die nächsten Paralympics sind oder so, da einfach mit dem Know-how, so was ich habe, natürlich auch mit den Insights, da das Ganze so ein bisschen besser zu beschreiben als die Leute, die das jetzt machen. Das finde ich etwas, was ich spannend finde. Aber ich bin eigentlich super zufrieden, ehrlich gesagt. Also inzwischen kann ich ehrlich sagen, es gab eine Phase anfangs, wo ich nicht damit happy war, wo ich gedacht habe, so, fuck, mir fehlt irgendwas die ganze Zeit. Irgendwie bin ich unausgelastet, irgendwie nervt mich das Ganze so, nach Hause zu kommen, 9-to-5-Job, bla. Ja, aber jetzt inzwischen habe ich eigentlich so eine gesunde Mischung aus anderen Projekten, die ich nebenbei jetzt noch mache. Ich habe mit meinem Bruder, mit meinem besten Freund eine Agentur gegründet, wo wir uns um Parasportler kümmern, wo wir genau diese Schnittstelle sein wollen, wo es darum geht, Unternehmen oder auch Veranstalter oder auch TV-Formate zu finden, die den Parasport so ein bisschen promoten können und auch unterstützen können und einzelne Athleten also zu unterstützen. Und das, ja, das gibt mir auch viel, so, ne? Da einfach so die Möglichkeit zu haben, nah dran sein zu können, das Netzwerk ja noch immer noch zu kennen und zu haben, aber auch, ja, das zu verbinden.
Siehst du irgendwie von dich eine Aufgabe, die besagten Probleme, die wir heute besprochen haben, so als vielleicht als Gesicht, als Persönlichkeit in der Zukunft zu verhindern oder zu verändern, besser zu machen?
Bezogen das habe ich ja gerade gesagt, ja, dass ich so versuche mit unserer Agentur so etwas aufzubauen, ne? weil es gibt momentan noch keine Art Management-Agentur.
Aber ich rede von dir als Person, als Gesicht dafür. Könntest du dir vorstellen, als Gesicht, als Sportler dafür zu stehen, Menschen, die vielleicht am Anfang von der Karriere sind und auch Menschen, die von der Welt, in der du warst, wirklich nichts davon wahrgenommen haben, sowas wie ein Vorbild, ein Beispiel dafür zu sein, welchen Weg man gehen kann und wo ja, man absolut genauer hingucken sollte?
Ja, absolut. Also ich ein Stück weit versuche ich es ja auch, indem wir bei uns hier in Nachwuchsathleten haben, die zu unterstützen. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es natürlich auch die Möglichkeit halt auch gibt, ne? Andere Sportler, Athleten so eine Vision so ein bisschen mitzugeben oder auch zu zeigen, okay, ich konnte das und das erleben, die Paralympics haben mir das und das mitgegeben, der Sport hat mir das und das mitgegeben, also wenn es da Formate gibt, bin ich da immer für offen zu, wenn das in meinen Zeitplan passt, auf jeden Fall. Also ich sehe mich noch nicht als Trainer, also da muss ich ehrlich zugeben, da weiß ich auch zu genau, da bin ich zu ehrgeizig und auch vielleicht manchmal noch zu nah dran. So, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Distanz mehr. Aber in einer Art von Mentorship oder auch Unterstützer bin ich auf jeden Fall immer zu haben.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch ein Sportartwechsel ja vielleicht gar nicht so abwegig ist, oder?
Absolut, also, absolut.
Gibt es ja bestimmt auch noch ein paar Möglichkeiten.
Absolut.
Doch noch die Basketballkarriere nochmal wieder an die
Hand. Ja, nicht unbedingt Basketball. Ich glaube, Basketball habe ich mal als Kind, ein Jugendlicher angefangen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber da muss ich echt zugeben, das machen zu viele Rollstuhlfahrer. Das ist mir zu inflationär. Ich würde eher tendieren dazu, Eishockey auszuprobieren, weil das ist etwas, was noch im Parasport neu ist. So. Es entstehen immer mehr Teams auch, Eishockey-Teams. Und ich mag auch diese Roughness. Ne? Das ist auch ähnlich wie beim nicht behinderten Eishockey. Da geht es ordentlich zur Sache. Die kommen auch ordentlich so aufeinander zu mit Speed. Die haben auch ordentlich Competition. Ne? Also das wäre etwas, was mich auch interessieren würde. Aber alles andere auch, was mit Speed oder mit Power zu tun hat, so. Ne, da bin ich jetzt noch voll offen.
Ich stelle mir gerade vor, wenn es dann da auch Schlägereien gibt.
Genau.
Wie das ablaufen würde. Was man dir aber auf jeden Fall anmerkt, ist, dass diese Kraft, die Sport hat, dass die auf jeden Fall dein ganzes Leben begleitet hat und dich dann bestimmt auch zu dem Menschen gemacht hast, der du heute bist. Könntest du dir ein Leben ohne diese Power of Sports vorstellen?
Nein, auf keinen Fall. Also sonst wäre ich ja nicht heute da, wo ich jetzt bin. Ne? Und deswegen sage ich ja auch, jetzt in meinem Leben nach dem Profisport versuche ich das ja auch mit direkt einzubinden.
Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg.
Und ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch an vielen Stellen über den Weg laufen. Der Kontakt ist jetzt da.
Danke, das ist doch cool.
Danke dir für deine Zeit und danke euch fürs Zuhören bei dieser Folge von Power of Sports. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Man, it's a
sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sports.